klar, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals über diese Verse predigen würde. Einleitung 1. Mein Vater hatte zum Teil recht zupackende Ausdrücke drauf. Zum Beispiel, wenn ich ihm zu neugierig vorkam, sagte er, du darfst vielleicht alles essen, aber du darfst nicht alles wissen. Manchmal erinnere ich mich daran, wenn Gott mich in irgendetwas einfach nicht einweihen will, obwohl ich so neugierig bin. Okay, Einleitung 2. Werder bleibt in der ersten Bundesliga. Yay! Na, ihr merkt schon, eigentlich bin ich gar kein Fußballfan. Profisport ist mir suspekt. Ich war mal auf einem Gemeindeseminar, da wurde die Frage aufgeworfen, warum verdienen Profisportler eigentlich mehr als Theologen? Naja, weil die Menschen halt Sport vergöttern, nicht? Weil sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben. Also Sportler sind so eine Art Priesterersatz. Wer nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, überbetont körperliche Fitness. Also deine Vorbilder sind dann Sportler und nicht Prediger. Fitness als Mittel gegen den Tod. Der ist ja sowieso endgültig, ne? Bestärkt mich in der Ablehnung von Profisport. Okay, Einleitung 3. Was bestimmt unsere Lebensweise? Unsere Taten, unsere Handlungsweisen. Paulus meint, es ist unser Auferstehungsglaube. Er schreibt das im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Die Gemeinde ist irgendwie groß, aber komisch, hat ganz viele Gaben, aber man streitet sich, irgendwie so unweise, kommt einem so komisch vor. Das ist mindestens der zweite Brief, den Paulus denen schreibt. Das Ganze ist so etwa Jahr 55 nach Christus. Und jetzt gegen Ende des Briefes kommt ein Riesenkapitel, eine sehr, sehr ausführliche, lange Ausführung über die Auferstehung. Und das ist jetzt schon die vierte Predigt in dieser Predigtreihe über dieses Thema. Und noch nicht die letzte, offensichtlich. Wir Linken sind noch nicht am Ende. Ich lese 1. Korinther 15, Verse 29 bis 34. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich. So wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Okay, das ist ein komischer Predigttext. Ne? Ich weiß. Aber mal gucken. Vers 29. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Paulus kommentiert das nicht. Irgendwie im festen Glauben an die Auferstehung tun einige Gläubige etwas, was sich für die Toten taufen lassen nennt oder was er so nennt. Und er erklärt das überhaupt nicht. Obwohl wir jede Menge Fragezeichen haben, warum offensichtlich wussten diejenigen, denen er das schreibt, genau wovon er spricht. Also die Korinther wussten Bescheid, was er meint. Das Ganze könnte auch übersetzt werden mit über den Toten sich taufen lassen, aber das macht ja wenig Sinn. also wahrscheinlich wird es schon stellvertretend für sie sich taufen lassen bedeuten oder zugunsten von ihnen sich taufen lassen. Macht aber auch nicht so richtig viel Sinn, oder? Gut, es gibt nun die These, das Ganze ist einfach nur eine Fehlübersetzung. Und das hat einen sehr guten Grund, weil den Text, den wir haben, ja keine Punkte und Kommata hat. Die Interpunktion fehlt sozusagen. Und die kam erst, habe ich nachgelesen, im Jahr 1490. 1490 kamen die Punkte. Also wo ein Satz zu Ende ist und wo der nächste anfängt. Und wenn man die Punkte hier so ein bisschen anders setzt, dann klingt das Ganze nicht viel besser, aber hört mal. Die sogenannte konkordante Wiedergabe. Vers 29. Sonst, was werden die tun, die sich taufen lassen? Es wäre ja für die Toten, wenn Tote allgemein nicht auferweckt würden. Was soll man sich für sie taufen lassen? Das ist schwer zu übersetzen. Also in diesem Sinne heißt wohl für die Toten so viel wie Unsinn. Es ist doch Quatsch, sich taufen zu lassen, wenn es danach sowieso nicht weitergeht, wenn man nicht weiterlebt. Auf Englisch vielleicht riding a dead horse. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Ja, so. Taufe hat ein Ziel, nämlich die Auferstehung. Und ohne Auferstehung gibt es einfach keinen Grund für eine Taufe. Soll heißen, Taufe ergibt keinen Sinn ohne Auferstehungsglaube. Ich finde, das ist eine ganz, also mir erstmal sehr willkommene Erklärung. Gut, was könnte man noch sagen? Es gibt Leute, die sagen, die Täuflinge nehmen den Platz ein von bereits verstorbenen Christen. Also so eine Taufe ist eine ganz normale Taufe einfach nur. Man füllt sozusagen die Reihen der Gemeinden auf für die, die schon verstorben sind. Okay, also überzeugt mich jetzt nicht so. Ihr habt es vielleicht verstanden, ja. Also man lässt sich taufen für die bereits verstorbenen Gemeindemitglieder. Well, wozu dann die Worte, ja? Also, gut, das ist noch eine Idee. Oder es heißt halt doch das, was man so im ersten Moment denkt. Da lässt sich jemand, der bereits Christ ist, für jemanden taufen, der bereits verstorben ist. In der Hoffnung, dass ihm das irgendwas nützt. Ja? Als Fremdwort gibt es dafür den Ausdruck Vikariatstaufe. Also anstelle von. Das widerspricht natürlich einer Menge, was wir so denken. Ja, das kann überhaupt nicht sein. Ja. Also zumindest Paulus unterstützt das nirgendwo sonst. Er erwähnt es nur einmal hier in diesem Vers. Wer sind dann die? Also vielleicht irgendwie Verwandte oder so, von denen man weiß, die sind gestorben, waren aber nie Christen. Oder ganz speziell Leute, die gesagt haben, ich will mich unbedingt taufen lassen und im nächsten Moment von der Klippe fielen oder so. Aber das ist so selten. Das wird doch Paulus nicht extra erwähnen. Ja. Also vielleicht ist das Ganze so eine Art Ausdruck von Volksglaube, von damaligem Volksglauben, ein Wunschtraum, ein die Reaktion, die gefühlsmäßige Reaktion auf das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der Verlorenheit geliebter Menschen. Es gibt noch mehr Auswüchse dieser Art, darüber kann man spekulieren. Zum Beispiel gab es im Mittelalter Ablasshandel und da konnte man für Geld so einen Schrieb kriegen, dein Anverwandter muss nicht so lange ins Fegefeuer, wenn du jetzt zahlst. Ja? Ist natürlich unbiblischer Quatsch, denke ich. Würde ich meinen, das ist Quatsch. Aber das Gefühl der Machtlosigkeit, ich kann nichts für die tun, ist doch furchtbar. Also wahrscheinlich ist das Ganze irgendwie ein Ausdruck von Volksglaube. Ja? Man kann sogar mehr sagen. Das Ganze ist wahrscheinlich historisch belegt. Es gibt solche Berichte, wo jemand unter das Bett eines Verstorbenen drunter gekrabbelt ist. Und dann kam der Priester vorbei und hat gesagt, willst du dich nicht vielleicht doch noch taufen lassen? Und der unter dem Bett sagt, ja, ich will. So. Und dann wurde der Tote auf dem Bett getauft. Ja, das würde genau dem entsprechen, was wir hier sehen. Aber das Ganze war der katholischen Kirche halt so suspekt, dass sie ein ganz offizielles Verbot davon erlassen haben. Im Jahr 397 ist das verboten worden. Also es gibt ein Konzil, in dem gesagt wird, also dieses sich für Tote taufen lassen, das ist verboten. Also war es wohl gang und gäbe oder wahrscheinlich gab es das. Und das gibt es bis heute. Das gibt es bei den Mormonen und in der Neuapostolischen Kirche bis heute. Aber wie dem auch sei, nehmen wir mal an, es ist eine Blackbox. Wir wissen einfach nicht, was es heißt. Setzt die ganze Sache voraus, dass man überzeugt ist von der Auferstehung. Und ich denke, darum geht es hier. Wenn man sich für Verstorbene taufen lassen könnte und ihnen dadurch wirklich irgendwie helfen könnte, wäre doch eine feine Sache. Aber ich kann es nicht glauben. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Das Ganze ist so ein Sakrament, so als wäre die Taufe ein Hebel, durch den man unabhängig vom Täufling irgendetwas erreichen könnte. Glaube ich nicht. Und dann habe ich noch eine andere Erklärung gefunden. Ein Erklärungsversuch. Und das bezieht sich auf einige Äußerungen von Jesus. Da wird sozusagen unterschieden zwischen Wassertaufe und Leidenstaufe. Zum Beispiel in Lukas 12. Jesus redet dort über die Entzweiung, die entsteht, wenn jemand entschiedener Christ ist und den Ärger, den er dann kriegen wird, mit seiner Umgebung. Und da drin kommt dann so ein kleiner Einschub, so ein Vers. Lukas 12, Vers 50. Da sagt er, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Das sagt Jesus. Und er ist längst getauft. Also wovon redet er? Jesus steht etwas bevor, was er Taufe nennt. Leidenstaufe. Es ist schwierig, es ist angsteinflößend und unumgänglich. Also wovon redet er? Sein Kreuz ist tot, oder? Das ist ziemlich klar. Und das Ganze wird noch ausführlicher in einem Lehrgespräch mit Jüngern. Markus 10. Da lese ich mal wie viel sind denn das? 6 Verse. Markus 10, Verse 35 bis 40. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, wie Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ich kann mir seine Körperhaltung vorstellen dabei. Ja. Aber egal. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Jesus fragt seine allzu forschen Jünger, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Also er redet offensichtlich vom Kreuz. Das Sterben am Kreuz war eine Taufe für Jesus und seine Nachfolger. Nicht die Wassertaufe, die hatten sie schon. Also das Martyrium als Zeichen für die Ungläubigen. Für die Toten. Also eine Taufe für die Toten ist das Sterben für die Glaubensüberzeugung, damit die noch Toten in sich gehen und zu dem Schluss kommen, wenn der es so ernst meint, dann mache ich das auch. Ja. Erstmal interessant. Also ich wäre da nie drauf gekommen, aber noch eine Idee gibt es. Das Ganze ist zur Begünstigung von Toten, die bereits verstorben sind. Also die Toten, die irgendwie deren Seelen darauf warten, dass Jesus endlich Schluss macht und mit ihnen herrscht, die freuen sich über Nachschub. Okay. Ich weiß ja nicht. Also, sich für Tote taufen lassen heißt dann, ich freue mich, die Toten, die schon tot sind, freuen sich darüber, dass jetzt andere Leute auch Christen werden. Naja. Aber nett ist es, dass diese Erklärung, dass es sich um das Martyrium handelt, dass das so schön in den Textzusammenhang passt. Denn als nächstes redet Paulus über so etwas. Also es geht irgendwie um die Auferstehungsgewissheit. Und jetzt kommt Vers 30. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Paulus redet jetzt über sein Leben. Ich riskiere viel für meine Überzeugung. Meint ihr, das macht ja auch Spaß? Vers 31. Täglich sterbe ich. So wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Textanalyse, Doppelpunkt, Übertreibung. Ja. Niemand kann täglich sterben. Aber er macht damit etwas sehr, sehr klar. Das darf. Deswegen verstehen wir das umso besser, was er meint. Paulus unterstreicht hier die Tatsache, dass er jeden Morgen mit seinem Leben abschließen muss, denn er weiß nicht, ob er den Abend erleben wird. Ja? Ich mache mich krumm für euch. Ich scheue keine Gefahr. Und ich bin täglich in Todesgefahr. Ich opfere täglich meine Lebenszeit für euch und riskiere den Rest meines vielleicht noch langen Lebens für euch. Und was ist mein Ziel? Ruhm in Christus. Ihr nämlich. Ihr seid mein Ruhm in Christus. Aber wozu denn, wenn der Tod ist? Wozu denn, wenn nach dem Leben nichts mehr kommt? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, ich mache das, weil ich überzeugt bin von der Wiederauferstehung. Sonst kann ich mir das alles in die Haare schmieren. Sonst ist das Quatsch, was ich tue. Nächster Vers, 32a. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Oha. Er hat in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Also normalerweise war der Kampf mit wilden Tieren im Zirkus, also so eine Art Arena. Und die Leute, die das denen das passiert ist, das waren verurteilte Verbrecher oder Deserteure oder Profis. Ja. Halt Gladiatoren, die bewaffnet waren. Solche Darstellungen gibt es. Ja. Also die haben das dann halt nicht, weil sie mussten, gemacht, sondern aus Leichtsinn, aus Gewinn und Ruhmsucht. Halt professionelle Gladiatoren. Und dazwischen Paulus? Das ist eine Übertreibung. Ja. Gegen diese Auslegung spricht, dass Verurteilte, die den Tieren vorgeworfen wurden, das nicht überlebt haben. Ja. Gladiatoren haben ihre volle Kampfmontur und ihre Waffen dabei und dann hat es selbst ein Löwe schwer. Ja. Aber doch nicht die Verurteilten. Und Paulus hätte häufiger darüber berichtet. Das wäre ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gewesen, wenn er den Tieren vorgeworfen worden wäre und das überlebt hätte. Aber er erwähnt das nirgendwo sonst. Es gibt Berichte davon, wie es ihm in Ephesus ergangen ist, also zumindest eine Zeit, da kommen wir auch gleich zu, und es gibt Leidenskataloge, wo er aufzählt, was ihm alles passiert ist. Aber da kommt nicht vor, ich habe mit dem Löwen gerungen oder sowas. Ja? Also, was könnte es vielleicht auch heißen? Vielleicht sind wilde Tiere eine Umschreibung für böse Menschen. Es gibt einen Philosophen, der hat formuliert, Homo homini lupus. Hobbes hieß der. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und das beschreibt das Gleiche. Paulus sagt hier, denke ich, jeder Tag, jede Predigt, jedes Gespräch, das ich führe, könnte mein letztes sein. Zwei Beispiele davon haben wir ja berichtet. Das eine ist das, was in Ephesus passierte, beschrieben in Apostelgeschichte 19. Dort gab es Tumulte und Zusammenrottungen in der Arena gegen die Missionen und gegen Paulus. Die Leute, die da zusammenkamen, waren Handwerker, die Götzenbilder produzierten und ihre Einkünfte gefährdet sahen. Ein Lynchmord drohte. Apostelgeschichte 19, Vers 29 und 30. Und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, hey, ein ganzer Arena, die hören mir alle zu, da ließen die Jünger es nicht zu. Die hätten ihn in Stücke gerissen, ist die Befürchtung. Also dieser Mob, sind das nicht vielleicht die wilden Tiere, von denen Paulus hier spricht? Erinnert mich übrigens ansatzweise an Hooligans im Fußballstadion, aber nur am Rande. Ich mag es immer noch nicht. Gut. Eine andere Begebenheit ist noch drastischer. Es wird in Apostelgeschichte 14 beschrieben, was in Lystra passiert ist. Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 20. Schlagt in Ruhe auf. Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 20. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr seht dann, erst gibt es ein heftiges Aufsehen, weil da jemand geheilt wurde. Dann werden Paulus und Barnabas werden verehrt und es sollen ihnen Tieropfer gebracht werden. Dann kommt eine Predigt und sie sagen, nein, ihr dürft uns nicht opfern, wir sind doch auch nur Menschen, und sie weisen auf den wahren Gott hin. Aber dann kommen so ein paar nachgereiste Gegner von ihnen und die ganze Stimmung kippt und Paulus wird gesteinigt und überlebt das Ganze irgendwie knapp oder durch Wunder, durch ein Wunder. Also Menschen handeln wie wilde Tiere. Die sind unberechenbar und gefährlich. Und wenn ihr das wisst und geht trotzdem täglich auf sie zu und wollt ihnen was predigen, dann kann man schon sagen, ohne sehr viel zu übertreiben, ich sterbe täglich. Und genau das macht er hier. Warum setzt Paulus sich diesen Gefahren aus? Ich lese Vers 32a. Habe ich nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft zu Ephesus? Aus Strafe oder so? Um des schnellen Geldes willen? Weil ich so gerne im Rampenlicht stehe? Das wäre nach Menschenweise, ja, weil man gar nicht anders kann. Lege ich mich aus Übermut mit der Obrigkeit an? Was nützt es mir? Vers 32b. Und dann kurzer Schwenk zum Fatalismus. Es kommt, wie es kommt. Das ist 32b. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Das ist ein Jesaja-Zitat. Damals hat Gott eine Trauer und Umkehr dem Volk befohlen, aber die haben lieber gefeiert. Ausgiebig gefeiert. Man bevorzugte halt das Feiern gegenüber Gottes Willen. Und Jesaja hat ihnen mitteilen müssen, also das werdet ihr noch bereuen. Aber klar, ohne Auferstehung macht doch nur noch der schnelle Genuss Sinn. Denn das Einzige, was du hast, der Genuss hier im Leben ist, hey, genieß doch. Eine falsche Handlungsweise auf der Grundlage einer falschen Annahme. Sowas kommt von sowas. Und deswegen kommen jetzt klare Anweisungen. Vers 33, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das war ein Sprichwort. Das stammte aus einem Theaterstück. Eine Komödie. Aber es ist sehr, sehr einleuchtend. Also das ist so ähnlich, als würde ich jetzt Goethe zitieren. Oder was weiß ich, J.K. Rowling oder so. Also jeder wusste sofort Bescheid. Wer die Auferstehung leugnet, das ist kein Umgang für euch, ihr Korinther. Wer die Auferstehung leugnet, der lebt auch nicht richtig. Von solchen Auferstehungsleugnern müsst ihr euch hüten. Wer so anfängt, ist auf einer Abwärtsspirale. Deswegen Vers 34, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Ihr sollt natürlich nicht so handeln. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Wer die Totenauferstehung leugnet, hat keine Gotterkenntnis. Der weiß im Grunde gar nichts. Er ist unwissend über Gott. Haben wir sowas schon mal gehört? Leute, die die Auferstehung leugnen? Jetzt nicht in der Bibel, meine ich. Fällt uns da was ein? Jesus hat mit diesen Leuten diskutieren müssen. Ja, das waren die Sadduzäer. Ja. Wir finden das in Matthäus 22. Von 23 bis 32, aber ich werde nicht alles lesen. Matthäus 22, 23 bis 32. an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren bei uns aber 7 Brüder und so weiter und so weiter. Und dann zählen sie das auf, dieses Konstrukt, nicht? Einer stirbt, die Frau bleibt übrig, einer stirbt, die Frau bleibt übrig. Wie gesagt, 7 Brüder. Vers 28. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Fragen diejenigen, die die Auferstehung leugnen. Vers 29. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, unser Thema heute, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Vielleicht sollte man noch wissen, dass die Sadduzäer die einflussreichste religiöse Gruppe in Israel waren. Das war so eine Art Hohepriesterkaste. Die waren super reich und einer gab jeweils das Amt dem Nächsten weiter. Also der religiöse Jet-Set des Judentums. Das waren die Sadduzäer. Ja. Sie waren sozusagen Politiker, waren die Kontaktperson zu den Besatzen, zu den Besatzern, also den Römern. Und sie waren Konkurrenten gegenüber den Pharisäern. Die Pharisäer waren eher so eine volkstümliche religiöse Gruppe. Aber die Ämter, die hatten diese Sadduzäer. Und was war Paulus von Haus aus? Pharisäer, oder? Und Jesus sagt diesen Leuten, ihr Auferstehungsgegner, ihr wisst nichts. Also, wer die Auferstehung leugnet, hat nichts verstanden. Auch wenn er alle Vorschriften kennt und einhält und wer weiß, was für Opfer im Tempel vollführt. Also schreibt Paulus, liebe Korinther, wer die Auferstehung leugnet, hat nichts von Gott und seinem Willen verstanden. Zur Beschämung sage ich es euch. Interessante Predigt, oder? Gut. Zusammenfassung. Sehr ernsthafte Gläubige sind überzeugt von der Auferstehung. Die gehen so weit, dass sie sich für Tote taufen lassen. Was das genau bedeutet, wissen wir nicht. Zum Beispiel ist es eine stellvertretende Taufe aus lauter emotionaler Not. Was soll ich sonst machen für meine Lieben? Oder es war die Bereitschaft, das Martyrium auf sich zu nehmen. Kann sein, durchaus. Aber wie mein Vater schon damals immer sagte, du darfst vielleicht alles essen, aber du darfst nicht alles wissen, wir wissen es nicht. Scheinbar will unser Vater im Himmel auch nicht, dass wir alles wissen. Wie dem auch sei. Paulus meint, wer weiß, dass er einmal auferstehen wird und Gott Rechenschaft abgeben muss, der lebt schon hier anders als die anderen. Vorbilder für uns sind liebevolle, entschiedene Christen und mutige Missionare und nicht genüsslich sündenbegehende, selbstgerechte Scheinchristen oder Fußballprofis. Nur um es nochmal gesagt zu haben. Wer weiß, dass er einmal auferstehen wird, vor Gottes Thron Rechenschaft abgeben muss, der lernt sich zu benehmen. Und wenn du noch kein Christ bist, dann zögere nicht. Glaube an den Sohn Gottes, Jesus, den Christus. Bekehre dich. Verlass deine bisherigen eigensinnigen Wege. Lass dich taufen zur Vergebung deiner Sünden. Lebe fortan mit ihm und für ihn, jetzt und in Ewigkeit. Und wenn du schon Christ bist, dann lebe im Hinblick auf die Ewigkeit. Trau dich heraus aus deiner Deckung. Liebe den Mitmenschen und hab keine Angst. Gott trägt dich und wartet mit weiten Armen auf dich. Erzähl mir bloß nicht, du bist Fußballfan.